Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Sebastian Krause. Die heutige Folge ist ein bisschen ungewöhnlich, denn der heutige Gast ist ein wenig als säße man gleich zwei Personen gleichzeitig gegenüber. Maximilian Zirkovic ist Satiriker und Sozialarbeiter, lustig und ernst gleichzeitig. Und er springt gerne zwischen beiden hin und her, was er immer wieder beweist im Gespräch. Trotzdem ist es ein gutes Gespräch geworden, das natürlich Spaß gemacht hat, eben weil es stellenweise sehr ernst ist. Wir haben es übrigens vor dem Chaos rund um Christian Kern aufgezeichnet, doch was Zirkovic über seine SPÖ sagt, in der er weiter Mitglied ist, hat bis heute und in Zukunft Bestand. Viel Spaß! Zuvor aber noch eine kleine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Erneuerung ist immer so eine Sache, gerade wir im Medienbereich tun uns da bekanntlich besonders schwer. Im Privatleben ist der Schritt in die Zukunft allerdings deutlich leichter, denn es wird einem auch noch geholfen. Wir alle müssen endlich loskommen von fossilen Brennstoffen, vor allem in den eigenen vier Wänden. Deshalb gibt es bis Ende des Jahres noch 5.000 Euro Förderung für den Ölheizungstausch. Einfach nachschauen unter umweltförderung.at. Mir gegenüber sitzt Maximilian Zirkovic.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir haben am Anfang dieses Formats ja immer die leidige Angewohnheit zu erklären, wie wir uns kennen. Transparenz geht über allem. Wir kennen uns tatsächlich schon ein bisschen länger, weil wir bei News ein Videoformat gemacht hatten in meiner Zeit bei News, das du als Bezirkovic, in deiner Rolle als Bezirkovic verantwortet hast. Und du bist unter anderem U6 gefahren, das weiß ich noch.
Genau,
die U6. Die damals im U6, in der Aufregung um die U6 erkundet. Und das hat dann total viele Leute gesehen, das weiß ich noch. Das war relativ erfolgreich auf Facebook.
Das war unglaublich erfolgreich.
Selbstlob.
Nein, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, 120.000 Views in 24 Stunden.
Wie viel?
120.000.
Das war wirklich tatsächlich erfolgreich.
Ja, ich bin pures Gold. Hallo, ja, liebe Medien, wenn Sie etwas noch von mir wollen, bitte rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail.
Es gibt das Format,
ich bin aber sehr nicht mehr, teuer. Gell? Sebastian Krause hat meine Gage gleich verdreifacht nach dem ersten Video.
Es gibt dieses Format aber nicht mehr, oder?
Maximilian@zirkovic.at. Nein, das Format gibt es nicht mehr.
Weil du zu teuer bist.
Ja, News. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das haben wir dann ein paar Leute verlassen, irgendwie gesagt, sinkendes Schiff.
Habe ich, soll, ja, möglich, möchte ich nicht.
Nein, weiß ich nicht, stimmt nicht. Nein, News soll leben und alle Menschen soll es gut gehen.
Richtig.
Aber das Format ist dann irgendwie eingeschlafen.
Weißt du, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich begonnen habe, mich auf das Gespräch vorzubereiten, dass du auf Twitter bist. Mhm. Dazu muss man wissen, als wir uns kennengelernt haben, hatten wir mal einen Dialog über Twitter, der eher so ablief, dass du gefühlt in deinem Leben niemals einen Fuß auf Twitter setzen würdest. Und das Erste, was ich sehe, als ich Maximilian Zirkovic eingebe, ist ein Twitter-Account mit aber tausenden Followern.
Mein Twitter-Account kommt vor meinem Facebook-Account.
Das mag personifiziert diese Präferenz sein, die mir Google ausspuckt, aber zumindest war es wirklich das Erste, was ich angeklickt habe, zumindest vielleicht.
Ja, kann schon sein. Ja, Twitter ist ein furchtbarer, furchtbarer Ort für furchtbare, furchtbare Menschen.
Und warum bist du plötzlich dort?
Ich war letztes Jahr in Bildungskarenz, das war sehr schön und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt nochmal so Social Media irgendwas aus und war auf Jodel und Jodel ist wirklich schlimm, Jodel ist ganz, ganz, ganz arg.
Ich war nur ganz, ganz kurz mal auf Jodel und habe es mir angeschaut.
Und dann war ich aber recht schnell nach ein paar Wochen mit Jodel durch.
Also irgendwann magst du Menschen, die nicht wissen, was Jodel ist, erklären, was Jodel ist?
Ja. Jodel ist ein Kinderzimmer, in dem die schlimmsten Kinder des Landes sich tummeln und sich gegenseitig ihre Genitalien zeigen und sich beflegeln. Man kann dort ohne Registrierung anonym Sachen in die Welt rausscheißen.
Und die Dinge, die am meisten kontrovers funktionieren, sind die, die am höchsten gerankt werden.
Ganz genau.
Im Prinzip.
Genau. Also du kannst einfach ohne Registrierung rausscheißen. Es ist abstoßend und ekelhaft. Und dann hatte ich aber irgendwie auch... Dann war es halt so, dass ich irgendwie so recht viel geklickt war mit Sachen immer wieder, dass mir das gelungen ist. Und man dachte, eigentlich ist Fahrt. Jetzt habe ich Jodel durchgespielt. Ich probiere mal Twitter aus. So auch 2-3 Wochen. Mal schauen, wie Twitter ist. Und Twitter ist ganz schlimm. Twitter müssen Sie sich so vorstellen. Das ist ein Kinderzimmer, wo die schlimmsten Kinder des Landes sich versammelt haben und einfach mit Registrierung die schlimmsten Sachen rausscheißen in die Welt.
Und du mittendrin?
Ich mittendrin.
Warum?
Naja, ich war ganz frisch auf Twitter und kannte ja schon Namen, also gewisse Namen von Twitter, eine Möwi, einen Rosi, die kennt man, Jonas, von denen, die weiß man, die kennt man sogar, wenn man Twitter sich nicht dafür interessiert und nie reinschaut. Und ich habe dann auf einmal so Aufmerksamkeit bekommen von diesen Menschen. Und habe mir gedacht, schau, man ist so geschmeichelt. Und dann merkt man schnell, dass da auch ganz viele Journalistinnen und Journalisten auf Twitter sind. Und die sind auch alle eitel und sind auch alle ständig geschmeichelt.
Richtig. Twitter war ja in Österreich lange de facto als Journalisten exklusiv. Das war ja ein kleiner Zirkel. Jetzt Möwi, Rosi, Kosi und wie sie alle heißen.
Ja, die Grenzen sind fließend, ne?
Also genau, machen Kosi, das ja zu
Andreas
einer
Strobel.
machen das ja zu einer eigenen seltsamen Form des Zeitvertreibs. Aber das war ja lange ein Journalistenkreis unter sich, da war Twitter ja fast noch schlimmer.
Das muss ein furchtbarer Ort gewesen sein. Kein Möwi-Korrektiv für die ganzen Alphas.
Nein, das gab's wirklich nicht.
Da bin ich dann aufgeschlagen und alle waren irgendwie so nett und dann haben mich ja Kosi und Rosi zu ihrem Podcast eingeladen. Und ich dachte mir, da schaut Twitter, da ist mal 2-3 Wochen und dann kommen Leute und laden dich auf ein Bier ins Wirtshaus ein. Das ist ja nett. So offensichtlich lernt man sich hier kennen. Es ist auch so ein bisschen so Tinder anscheinend und wie wird das wohl? War gut, dass wir uns an einem öffentlichen Ort getroffen haben. Ja, und jetzt bin ich dabei, weil ja, im Grunde hat das pathologische Züge. Also es ist nichts Gesundes, es ist nichts Freiwilliges. Ich bin halt jetzt da, dadurch, dass ich auch da bin und bilde mir ein, dass es hin und wieder hilfreich ist, wenn ich Auftritte habe, um das anzukündigen und kann meine ungefilterten Gedanken
raus. Das heißt, du bist in deiner Rolle als Satiriker auf Twitter und nicht in der Rolle deines Brotberufs als Sozialarbeiter?
Ja, das schon.
Okay.
Also als auch Sozialarbeiter habe ich auch eine
Verschiedenheit. Auch noch in der Rolle als Bezirkovic, als Kunstfigur? Oder?
Die Bezirkovic-Kunstfigur ist eigentlich ziemlich eingeschlafen.
Okay.
Das ist... Es ergeben sich kaum Gelegenheiten, wo man irgendwie in die Rolle schlüpfen könnte und es ist auch ein bisschen ermüdend. Also die naive Vorstellung, dass Wahlkampf klüger wird, wenn man darauf hinweist, wie dumm und sinnentleert Wahlkampf ist, war wirklich ein naiver Kinderglaube.
Dazu kommen wir eh noch. Wir haben es jetzt gerade gesagt, du bist Satiriker einerseits, du hast aber auch einen, sagt man, Brotberuf. Ist das, ich will es gar nicht herabwürdigen, sondern einfach nur sagen, du hast 2 Rollen und die spricht man, wenn man mit dir, so wie ich jetzt im Gespräch ist, immer mit einer Art mit 2 Menschen oder wie bringst du das unter den Hut zu sagen, du bist doch in sehr unterschiedlichen Welten zu Hause?
Ich genieße das durchaus, in unterschiedlichen Welten zu Hause zu sein und auch selber steuern oder kontrollieren zu können, wie sehr sich diese Welten berühren und wie viel Anteil ich vom einen am anderen haben möchte. Aber also, mein Gott, du bist ja auch Journalist und Podcaster.
Die Trennlinie ist ein bisschen...
Nein, das war jetzt untergriffig, entschuldige, das habe ich auch so nicht gemeint. Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei Sebastian und allen anderen Podcasterinnen und Podcastern.
Ist das Podcasting für dich Neuland? Du warst bei Rosi und Kosi und du bist jetzt hier.
Ich habe auch selber versucht, einen Podcast zu machen, war auch tatsächlich ein paar Mal mit meinem Bühnenkompagnon haben wir überlegt und sind sogar in einem Studio gesessen und haben das versucht, irgendwie ein paar kluge Gedanken zum Ausdruck zu bringen und das ist ganz schön schwer. Wir haben festgestellt, das muss man arg skripten.
Nein.
Und dann haben wir festgestellt, das ist ja Arbeit.
Wir sind der Meinung,
und dann dass muss es alles so leichtfertig daherkommen, als würde einem das so en passant.
Aber du darfst es schon in gewissen Graden skippen, glaube ich. Aber nur in Stichworten. Du darfst nie in die Versuchung kommen, fertige Sätze abzulesen. Das klingt unglaublich hölzern und funktioniert im Podcast überhaupt nicht.
Meine du warst noch nie bei einer meiner Lesungen. Ich mache Lesungen. Ich lese Menschen Sachen vor.
Das ist was anderes. Aber du dürftest im Podcast nicht eine Moderation vortragen, die du einstudiert oder sonst. Das funktioniert wirklich überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Wie man merkt, ist einiges an diesen Gesprächen improvisiert und davon lebt das vermutlich auch zu einem gewissen Teil.
Und man muss auch mit einem ganz anderen Energieniveau in der Stimme, nicht? Also ich durfte einmal einen Live-Einstieg im Radio machen und da muss man sagen, hallo, ja, ich bin hier und spreche mit einer kräftigen und deutlichen Stimme und ich habe viel Kraft in der Stimme und Sie hören mir zu. Denn ich mache Pausen an den falschen Stellen.
Du hast...
Radio.
Ja, du hast als...
Radio ist ein urgeiles Medium. Entschuldige, dass ich dich unterbreche.
Nein, völlig in Ordnung. Du hast als Bezirkovic mal einen Satz gesagt, den ich gefunden habe in der Vorbereitung. Du hast nichts zu sagen und mit Facebook die beste Plattform überhaupt dafür gefunden. Jetzt noch einmal zurück zu Twitter. Was ist der Unterschied zu Twitter?
Twitter ist viel schneller. Twitter ist viel, viel schneller. Content auf Twitter ist nur für eine sehr kurze Zeit sichtbar für andere. Du musst ständig interagieren, du musst Kommentare schreiben, du musst unbedingt mit anderen interagieren, um deinen Content oben zu halten, um deinen Content sichtbar für andere zu halten. Das ist anstrengend und kräftezehrend. Und
aber wird mehr auf Twitter gesagt, was tatsächlich nachhaltige Bedeutung hat, als auf Facebook?
In meiner Blase nicht.
Woraus besteht deine Blase? Nämlich tatsächlich, folgst du Politikern und den Twitter-Stars oder hast du auch einen Nutzen als Satiriker für Inspiration oder auch in deinem Job in irgendeiner Form? Weil beispielsweise mein Twitter-Feed besteht relativ wenig aus dem österreichischen Who is Who, sondern viel internationales Blabla, viel technisches Zeug, ein bisschen Sport, viel Politik, aber außenpolitisch. Twitter ist ja an sich, man möge es kaum glauben, mehr als das, was hier im Wiener ersten Bezirk getweetet wird.
Wir sind gar nicht im ersten Bezirk. Also ich verrate jetzt nicht, wo wir sind, aber wir sind nicht im ersten Bezirk. Das ist kein erster Bezirk-Podcast.
Das ist richtig.
Und ich wohne auch nicht im ersten Bezirk.
Du wohnst im 15.
Natürlich wohne ich im 15. Jeder anständige Mensch wohnt da.
Und du arbeitest im 15.
Nein, ich arbeite nicht im 15. Ich arbeite im 2. Oh. Ich habe im 15. gearbeitet.
Ich dachte, du hast im 15. als Heimat sowohl in deiner Wohnsituation als auch in deiner beruflichen Situation.
Nein, ich hab eine Zeit lang im 15. gearbeitet, aber die Arbeit mache ich nicht mehr.
Magst du erklären, was du genau tust?
Ich bin Sozialarbeiter in der Sozialberatungsstelle in der Abteilung Soziale Arbeit einer psychiatrischen Ambulanz. Unsere Zielgruppen sind Überlebende der NS-Verfolgung und ihre Angehörigen und Nachkommen, Mitglieder der jüdischen Gemeinde und Komplextraumatisierte.
Und das ist das hast du studiert? Hast du Sozialarbeit studiert?
Ich habe Sozialarbeit studiert. Auf der FH, oder? Auf der FH, genau. Okay. Das ist mittlerweile ein FH-Studium, die Ausbildung.
Und wann kam bei dir der Moment oder wie funktioniert das, dass du gleichzeitig oder nebenbei Satiriker wurdest? Was war zuerst da? Hast du zuerst studiert und dann auf der Uni irgendwann angefangen, dich damit auseinanderzusetzen? Oder hast du schon vorher gewusst, dass du im Bereich Humor, Satire Fuß fassen möchtest, bevor du die berufliche Wahl irgendwie getroffen hast?
Also ich würde sagen, ein Interesse für Humor oder ein Interesse an Selbstdarstellung kam sicherlich schon in der Jugend, in der Pubertät. Also wenn man blader Jugendlicher ist, braucht man Humor. Und dann gab es auch irgendwann eine Schülerzeitung, okay, wo man so ein bisschen schreiben konnte. Mein Gott, na, der Rennfahrer hieß diese Zeitung.
Der Rennfahrer?
Ja, mit OA.
Wo erschienen?
Im Gymnasium Biondeckgasse in Baden, in Niederösterreich. Mhm. Ja. Ja, einer der damaligen Redakteure hat jetzt auch schon Bücher veröffentlicht und Comics und schreibt für die Titanic. Mhm. Der hat es geschafft.
Als Satiriker ist das das ganz große Ziel, die Titanic? Oder ist es so die.
Ich schätze die Titanic sehr.
Ebenso?
Ich schätze sie wirklich sehr. Schätze viele Menschen, die für die Titanic arbeiten, da beitragen. Und natürlich, also eine Auflage von 100.000 Stück.
Ja.
Also das ist in Österreich. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Versuche, Satire-Print-Magazine zu etablieren. Und es ist schwierig. Dabei gibt es in Österreich eine lange Tradition. Also es gibt bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Ganz großartige, auch also sogar die Sozialdemokratie hatte zum Beispiel ein Satire-Magazin. Die Irrlichter. Ja.
Okay.
Mit Fotomontagen, so von John Hartfield zum Beispiel. Ganz witzige Sachen.
Apropos.
Also 1905 witzig. Solche Witze sind heute nicht mehr.
Ja.
So, aber historisch betrachtet sehr lustig.
Apropos Sozialdemokratie, du bist als Bezirkowitsch, wie wir alle wissen, für die SPÖ in den Wahlkampf gezogen. Du bist auch SPÖ-Mitglied, nehme ich an, noch.
Mhm. Mir gefällt der Zusatz noch.
Nein, das war nur.
Nein, alle Parteimitglieder und besonders sozialdemokratische Mitglieder fragen sich ständig, ob sie nicht austreten sollen. Außer natürlich, man ist, weiß ich nicht, Clubobmann oder sowas, ja. Dann sollte man sich das nicht mehr fragen. Beziehungsweise sollte man sich das vielleicht schon fragen, man tut es noch nicht mehr.
Das bist du aber, sagen, okay, du bist Sozialdemokrat, du bist Satiriker, du bist Sozialarbeiter. Jetzt hätte ich dir unterstellt, dass du natürlich ein linksdenkend und orientierter Mensch bist. Sind alle Satiriker? Ist Satire an sich eine Form, die im linken Spektrum funktioniert und aus dem linken Spektrum kommt und nicht aus dem rechten Spektrum? Ich wüsste wenig rechtskonservative, rechtsliberale Satiriker oder überhaupt Satire als Form aus einem Bereich rechts der Mitte. Mhm. Ist das so? Stimmt die Annahme? Oder,
und wenn ja, ja, das warum? Stimmt. Rechte sind humorlos und das ist empirisch.
Setzt das Linkssein mehr Kritik voraus? Oder?
Nein, ich glaube, dass die Satire schon einen humanistischen Kern hat. Also dass es um Humanismus geht und dass Satire da, wo sie funktioniert. Und passt der Pegel? Der
Pegel ist wunderbar.
Ah, ich habe einen wunderbaren Pegel. Sie sollten meinen Pegel sehen.
Zur Erklärung, ich schaue gerade auf den Laptop, ob man uns gut hört.
Ja, diese Form von Pegel, nicht andere Pegel. dass Satire sich mit Machtverhältnissen und Ungleichheit auseinandersetzt. Also daran arbeitet man sich ab, das ist ein ergiebiges Thema. Und wo es um Ungleichheit und Machtverhältnisse geht, ergibt sich manchmal einfach dann eine linke Position. Wobei man jetzt natürlich immer die Frage nachschießen kann, und was heißt links? Aber das werden wir jetzt in einem 30 bis 50 Minuten Podcast wahrscheinlich nicht nachhaltig klären. Die rücksichtslose Enteignung der herrschenden Klasse ist sicherlich Teil davon, und wer das in Frage stellt, ist nicht links. Wunderbar. Die Welt muss brennen.
Wunderbar.
Zumindest denke ich mir das manchmal. Aber manchmal denke ich auch sehr sozialdemokratisch.
Wie bist du, du hast vorher gesagt, du verstehst den Nachsatz, bist du noch Parteimitglied. Wie stehst du zur SPÖ jetzt momentan als Oppositionspartei? Bist du zufrieden mit der Arbeit deiner Partei unter Anführungszeichen? Also, was heißt unter Anführungszeichen? Es ist deine Partei. Und wie setzt du dich damit auseinander? Beziehungsweise hast du jemals Ärger mit der Partei bekommen, auch in deiner Funktion als Bezirkovic, auch als Satiriker generell, auch als jemand, der doch ein gewisses öffentliches Publikum hat und nicht immer positiv über die SPÖ spricht? Es ist unüblich. Ich kenne wenige SPÖ-Funktionäre, die nicht gut über die SPÖ sprechen, logischerweise. Oder Parteimitglieder.
Ja, das sind Funktionäre. Also ich spreche öffentlich und privat nicht immer gut über die Partei. Alles andere schiene mir auch vermessen. Bin immer wieder sehr unzufrieden natürlich mit der SPÖ, habe mich aber damit arrangiert, mit diesem Unbehagen. Mhm. Ich glaube, dass grundsätzlich eine gewisse Leidensfähigkeit Sozialdemokraten auszeichnet. Mhm. Würde auch sofort aus der SPÖ austreten, wenn irgendwie auf einmal alles passen würde oder ich das Gefühl hätte, alle sind einer Meinung. Ich bin froh, dass es Unterschiede gibt, bin froh, dass gestritten wird. Habe vielleicht noch so einen kleinen Rest glauben, dass mit dieser Partei etwas möglich ist. Ein bisschen ist es einfach auch das politische Selbstverständnis. Wenn man links ist, dann hat man sich auch irgendwo zu organisieren oder einzubringen. Ja. Allein daheim links sein.
Warst du jemand, der von Christian Kern verzaubert wurde anfangs? Wie viele SPÖ-Anhänger oder Geneigte? Sagen so, ich kenne einfach sehr viele tatsächlich auch in meinem Umfeld, die Christian länger Kern. Nicht die SPÖ wählten, aber dann mit Christian Kern wieder deutlich näher zur SPÖ hingezogen wurden, mittlerweile deshalb, aber vermutlich auch teilweise sich wieder entfernt haben. Eine extreme Euphorie vor 2-3 Jahren mit Christian Kern erlebt haben und jetzt eine extreme Ernüchterung, die vielleicht auch den Namen Doskozil trägt oder Niesel. War das für dich, ist das für dich nachvollziehbar?
Das ist nachvollziehbar. Aber sicher, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken, aber das an der Person Christian Kern festzumachen, ist illusorisch.
Beschäftigst du dich dann überhaupt mit Bundespolitik in dem Sinne oder ist für dich die SPÖ als regionale und auf Bezirksebene funktionierende Institution viel wichtiger und viel greifbarer?
Nein, ich verfolge Bundespolitik sehr und das interessiert mich und ist etwas, das Bedeutung und Relevanz hat für mein Leben, für meinen Alltag, für meine Arbeit. Sowohl als Satiriker als auch als Sozialarbeiter, natürlich. Ich glaube, es wäre ermüdend, wenn ich anfange, jetzt nur über die SPÖ vom Leder zu ziehen und es wäre nicht glaubwürdig, wenn ich sie nur in den Himmel hochloben würde. Durch meine Mitgliedschaft und meine Mitarbeit oder mein Engagement in der SPÖ habe ich sicherlich sehr viel gelernt. Habe ich sicherlich die Möglichkeit bekommen, Menschen kennenzulernen, Fähigkeiten anzueignen, einen anderen Blick auf Dinge zu gewinnen und eine zusätzliche Perspektive einfach zu haben. Und ja, aus dem gleichen Grund lese ich sehr gerne Zeitungen, weil es doch auch erfrischend ist, Journalisten, die einfach diesen Blick nicht haben, weil sie halt nicht langjährige Parteimitglieder sind oder irgendwelche Funktionärskarrieren hinter sich haben, was ich so in der Form natürlich auch nicht habe, wie die Sachen wahrnehmen. Also der linke Peter Kaiser ist derjenige, der das SPÖ-Positionspapier für eine Koalition mit der FPÖ geschrieben hat. Mhm. Und der rechte Michael Ludwig ist derjenige, der eine Koalition mit der FPÖ ausschließt. Ja, das sind so die Wahrnehmungen in und außerhalb einer Partei. Ja? Rechts in Wien und links in Kärnten. Jo, ey. Entschuldigung, Rosi.
Grüße an Rosi. Fehlt dir, wenn du so über die, durchaus mit Humor über die SPÖ sprichst, auch fehlt dir der Humor in der Politik? Ist Politik viel zu, also wir haben ja gerade über Twitter gesprochen, Twitter ist für mich das Paradebeispiel einer völlig verbitterten, viel zu ernsten Auseinandersetzung mit fast jedem Thema. Du kannst kaum eine Meinung sagen, ohne jemandem auf die Füße zu steigen, der sich auch bemüßigt fühlt, sofort laut dagegen zu argumentieren, weshalb ja Charaktere wie Rosi oder Möwi und Co. auf Twitter gut sind und funktionieren, weil sie diese absurde Ernsthaftigkeit ein bisschen ad absurdum führen. Das hätte ich auch dir unterstellt in deiner, oder zugeschrieben in deiner Kampagne als Bezirkowitsch, genauso in deinem satirischen Tun, aber ist dem Journalismus und der Politik in dem Land irgendwann der Humor verloren gegangen? Oder war er überhaupt jemals da?
Eine gewisse Humorlosigkeit macht sich in der Politik sicherlich breit. Das liegt daran, dass man für Humor ein gewisses intellektuelles Vermögen braucht, ein gewisses Reflexionsvermögen braucht. Und ich glaube nicht, dass dafür noch die Zeit ist. Also wenn man sich anschaut, wie Berufspolitikerinnen, also Menschen, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, dass sie ein Amt oder eine Funktion oder eine Stelle in einer Partei oder nahestehenden Organisationen bestreiten, das ist ja kein schönes Leben. Und dann bist zwischen 30 und 40, hackelst für, ich weiß es nicht, einen nahestehenden Verein oder bist irgendwo ein Referent für irgendwas und weißt, das ist jetzt der Stempel für den Rest deines Lebens. Und so wie sich die politischen Verhältnisse entwickeln, hast du entweder eine Karriere vor dir oder kannst das abschreiben auf die nächsten 10 Jahre. Und in der Haltung arbeitest du dann und musst beruflich auf Twitter, musst beruflich auf Facebook, musst Million Seiten von Ortsgruppen liken, musst jedes scheiß Winter-Eisstockschießen-Fest von Gigrid Sportschen teilen. Da bleibt der Humor auf der Strecke.
Du hast dann aber als Satiriker die Möglichkeit, dir mehr Zeit zu erlauben und eben nicht in diese völlige Hektik zu verfallen. Verfolgst du als Satiriker in irgendeiner Sinne einen politischen oder im weitesten Sinne gesellschaftlichen Auftrag? Steht über Satire dir das Streben nach Information doch auf irgendeine Art? Man sieht das beispielsweise in den USA momentan so prominent, dass früher die Daily Show mit Jon Stewart oder John Oliver, ich weiß nicht, ob es Satire ist, aber zumindest Comedy-ähnliche Formate machen, die aber einen unglaublichen Informationsauftrag dahinter haben und bei einer gewissen Bevölkerungsschicht ja auch
die Hauptnachrichtenquelle
sind. Hauptnachrichtenquelle, genau, funktionieren. Wie stehst du zu sowas? Siehst du in deiner Kunst oder in deiner Arbeit einen Bildungsauftrag im weitesten Sinne?
Einen Bildungsauftrag?
Oder ein Bedürfnis nach Informationsvermittlung?
Ich würde eher sagen, einen Bildungsauftrag als ein Bedürfnis nach Informationsvermittlung, ja. Also jetzt im aktuellen Programm, das ich mit Gregor Fröhlich jetzt seit ungefähr einem Jahr gespielt habe, wir wollen es jetzt eigentlich einmotten, sind natürlich Nummern oder Texte drin, die metaphysische Themen behandeln, wo es darum geht, was das Hypokeimenon mit einer Wurstsemmel zu tun hat oder sowas. ich möchte, dass die Leute etwas lernen, etwas mitnehmen, aber lernen. Das war jetzt ein sehr, sehr bildungsbürgerliches Beispiel, aber einen gewissen Informationsgewinn oder eine zusätzliche Perspektive zu erhalten, einen neuen, anderen Blick auf etwas, natürlich, das möchte ich schon. Gleichzeitig will ich unterhalten. Natürlich, ja. Ich bin jemand, der sich auf eine Bühne stellt und will, dass die Menschen lachen und dann applaudieren. Auch das hat pathologische Züge. Also auch das ist durchaus eine Parallele zu Twitter vorhanden. mein Gott, man muss halt schauen, wie man mit dem narzisstischen Anteil umgeht. Und auch dieser Anspruch zu bilden und andere zu erziehen hat ja was Narzisstisches.
Absolut. Also, setzt ein gewisses Besserwissen voraus, dass du ja dann wiederum...
Was für ein Typ Mensch wird Lehrer oder Lehrerin?
Oder Journalist.
Oder Journalist, du. Die hier wollen überhaupt gleich das ganze Volk
erziehen.
Aber Lehrer auch.
Gibt es nicht ein gemeinsames Menschenbild, das irgendwie, das sich dann lustigerweise irgendwann auf Twitter trifft? Was, sind das die, die in der Klasse immer am lautesten aufgezeigt haben und ganz, ganz vorne gesessen sind? Oder?
Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht.
Die sind jetzt allen heimzahlen
wollen. So eine gewisse Eitelkeit vor allem. In diesen Twitter-Blasen sind unglaublich viele Leute, die immer nur mitlesen. Das ist ja genauso wie auf Facebook. Die lesen mit, die kommentieren das. Und das sehe ich auch. Die kommentieren das halt nicht auf Twitter. Sie kommentieren das im richtigen Leben. Sie kommentieren das mit Menschen oder sie kommentieren es in Direktnachrichten. Aber das findet schon alles statt.
Ja, würde ich auch für,
schwieriger ist, glaube ich, der Punkt, wenn man sich zu einem Experten oder zu einer Expertin aufschwingt. Also Lehrerinnen und Lehrer tun das am allerliebsten. Ne? Das sind die Expertinnen für Bildungspolitik. Also, ja, diese Anmaßung und Selbsterhöhung, Überhöhung vielleicht sogar. Aber auch das beim kleinen Künstler natürlich genauso vorhanden.
Kommst du in deiner Arbeit als Satiriker oder in deinem aktuellen Programm in irgendeiner Form, machst du Witze über Twitter und über diese Blase in Österreich? Oder?
Nein, ich glaube nicht, dass ich das, ich glaube nicht, dass ich damit genügend Leute erreichen könnte. Okay. Also über Twitter reden geht am besten auf Twitter, weil es so ein selbstreferenzielles System ist. Sprichst Wenn ich mich auf eine Bühne in irgendeinem Kulturverein, in irgendeinem Kellerlokal stelle und sage, no, da hat die Beate aber die Alphas wieder vorgeführt.
Ja. Sprichst du dann aber auf der anderen Seite über die Erfahrungen, die du jetzt in deinem wirklichen Leben machst? Wie verarbeitest du die satirisch? Also du hast als Sozialarbeiter mehr Kontakt zu Menschen, die es schwerer haben, du erlebst vermutlich auch Armut, du erlebst Sucht. Spielst du als Satiriker mit diesen Themen und gibt es da Grenzen? Gibt es für dich Punkte, wo du sagst, über Armut mache ich keine Witze oder über Armut mache ich Witze, aber nicht über Arme? Oder wie versuchst du das zu verarbeiten? Das ist für mich immer so eine Grenze, die ich ja letztens wieder diskutiert habe mit einem guten Freund. Gibt es Grenzen für Satire? Da ging es um einen Titanic-Stadt-Cartoon, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber das hat irgendwas mit Chemnitz zu tun gehabt und ich fand es lustig, weil ich der Meinung bin, dass Humor eine wichtige Form der Verarbeitung ist. Und ich kenne, ja, respektiere, was Leute sagen, das geht zu weit.
Respektiere Leute, die sagen, es geht zu weit. Also ich glaube ich grundsätzlich, dass Humor alles, dass man damit alles machen kann und darf. Also die Satire, ja. Aber nicht jede Form von Humor ist Satire. Und gut, das waren jetzt sehr viele Fragen. Wo fangen wir an? Ja, ich finde, dass man Witze über Armut machen darf. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, Witze über arme Menschen zu machen. Ich glaube einfach, dass das sehr schwierig ist, da überhaupt eine Pointe hinzubekommen, die nicht auf reine, weiß ich nicht, Distinktionsgewinn beruht. Also darüber lachen, dass man selber noch nicht arm ist, ist schon ein bisschen arm und an der Grenze zur Menschenverachtung. Natürlich, ja, man kann über alles Witze machen. Natürlich kann man Witze über den Holocaust machen. Man muss sich damit auseinandersetzen und der Humor schafft es eben, sehr komplexe gesellschaftliche Verhältnisse oder Phänomene auf einen Kern und auf einen Widerspruch runterzubiegen und genau diesen Widerspruch offen zu legen. Insofern würde ich sagen, da geht viel. Ist dann auch eine Frage des technischen Vermögens. Also ob ich einen wirklich geschmackvollen, guten Witz über den Holocaust aus dem Ärmel schütteln könnte? Ich glaube, nein. Für mich persönlich ist es natürlich hilfreich, irgendwie ein humoristisches Ventil zu haben, eine Möglichkeit zu haben, mit in Witzen über Sachen reden zu können oder Sachen reflektieren zu können, die mir in der Arbeit unterkommen, weil natürlich nicht immer alles schön ist, aber es ist eine gute Arbeit und es ist eine befriedigende Arbeit. Ich habe eine Verschwiegenheit gegenüber meinen Klientinnen und Klienten, die hat einen hohen Stellenwert und ist sicherlich Basis der gemeinsamen Arbeit, die wir da leisten. Sowas kann und will ich nicht hintergehen. Und ich hatte das ein einziges Mal, dass ich einen Klienten gefragt habe, ob ich eine kurze Sequenz unseres Gesprächs vielleicht einmal verfremdet und umgeschrieben verwenden kann. So. Also da hatte ich einen direkten Bezug, der dann im Text und in dem, was auf eine Bühne kam, aber nicht mehr zuordnenbar war. Mit Humor zu arbeiten, ist sicher auch eine Möglichkeit in der Beratung und in der sozialarbeiterischen Tätigkeit. Also es ist nicht so, dass das eine immer bierernste Sache ist. auch Menschen, die arm sind oder Menschen, die, weiß ich nicht, von Wohnungslosigkeit bedroht sind, haben noch ihren Sinn für Humor.
Mhm. Fühlst du dich da manchmal, wenn wir weiter ausholen, unlängst sah ich ein Interview mit Stephen Colbert, der sinngemäß meinte, es ist ein bisschen Elendstourismus bei ihm dabei, weil desto schlechter es der Welt geht und desto schlechter es in dem Fall seinem Land unter Trump geht, desto leichter fällt ihm sein Job. Unter Obama war es für ihn schwerer, man war auch in einer anderen Rolle als Kunstfigur, die er auch extra gewählt hat, um mit einer für die USA linkeren Regierung satirisch und zynisch irgendwie ins Gericht zu gehen. Momentan hat er es einfach. Und momentan, wenn du, egal welche Talkshow in der Früh auf YouTube siehst, die im Vorabend auf den USA lief, es gibt nur ein Thema. Es ist immer Trump und es funktioniert. Und
das ja, Kleider, einmal die Woche am Cover von ja, News und Profil.
Ja, aber man könnte natürlich entgegnen, auch jetzt ist nicht die rosigste Zeit momentan, auch in diesem Land, auch in Europa, auch in der EU, Brexit, Trump und so weiter. Ist das dann eine Zeit, wo es dir besonders leicht fällt?
Es ist eine Zeit, wo es mir besonders wichtig ist, den Humor nicht zu verlieren.
Wunderschön.
Also es hat auch eine psychohygienische Funktion. Ja. Sowohl was die Arbeit betrifft, als auch was die politischen Verhältnisse betrifft. Und man hat das ja... Also ich habe das in meinem Umfeld sehr stark ich habe sehr viel beobachtet, dass sich so ein gewisser Fatalismus breit macht, eine gewisse Resignation. Mhm. So ein Schwarz-Blau ist offensichtlich unabwendbar. Das war ja irgendwie ab 2016 klar, dass das kommen wird, dass das so paktiert scheint, dass es da einen Automatismus zu dieser Koalition gibt. Mhm. Und das bringt uns eine Schicksalsergebenheit mit sich, ja. Wirft dann nochmal die Frage auf, soll nicht vielleicht doch die SPÖ mit der FPÖ koalieren, um Schwarz-Blau zu verhindern? Tucholsky hat in den 20er Jahren schon geschrieben, als Sozialdemokrat ist man stolz darauf, Schlimmeres verhindert zu haben. Ja. Daran hat sich eigentlich seit den 20ern wenig geändert.
Soll die SPÖ mit der FPÖ koalieren?
Gute Frage, nein. Sollte man immer wieder stellen und immer wieder so beantworten, nein, ich halte das für keine vernünftige Lösung, nein, die FPÖ ist eine Partei, deren Klubobmann in Wehrsport, oder nicht Klubobmann, jetzt ist er Vizekanzler und Sportminister, der in Wehrsportübungen mutmaßlich gelernt hat, wie man politische Gegner tötet, deren Funktionäre Kinder wegen die Stiegen runtertreten. Nein.
In Afrika einmarschieren wollen.
Das habe ich jetzt ganz vergessen. Man vergisst das einfach.
Ich meine, übrigens, ich muss mit betonen, noch in meinem Amt passiert es genau gar nicht.
Natürlich ist nichts passiert, nein. Er hätte vielleicht eine sexistische Bemerkung machen sollen. Ja. Nein, das ist auch ein blöder, geschmackloser Apropos, Witz.
Nein, aber das führt mich zu einer legitimen Frage. Inwiefern ist Spott eine erlaubte Reaktion in solchen Zeiten oder auch als Satiriker? Ist für dich Spott eine Grenze, wo du sagst, das ist Spott erlaubt, ganz simpel?
Wenn es mir unmittelbar in der Situation hilft, nicht zynisch zu werden, dann ist Spott okay. Insgesamt ist Spott ein sehr unangenehmer menschlicher Zug.
Ist es nicht? Und ich hätte gerne Spotten. Spott als Form von Zynismus verstanden.
Irgendwo ist es das sicherlich, ja. Und das ist nicht schön. Das ist nichts, das irgendetwas besser macht. Oder das weder Menschen besser macht, noch Verhältnisse besser macht oder irgendwas zum Besseren wendet. Mhm. Das glaube ich einfach nicht. Man kriegt Magengeschwüre vom Spotten. Ganz sicher. Also, diese Menschen, die immer diesen spöttischen, süffisanten Unterton haben, das sind keine sympathischen Menschen, das sind keine Menschen, die mit 40 noch so ausschauen, als hätten sie sich ihr Leben lang gesund ernährt und wären glücklich gewesen.
Im Gegensatz zu uns, die
wir topfit aussehen. Jugendlicher Charme, spitzbübisches Funkeln in den Augen, straffe Haut, volles Haar. Du hast ein bisschen mehr Lachfalten als ich. Ja, aber Lachfalten sind okay, Falten.
Ich denke auch. Es liegt aber auch an so erheiterten Gästen wie dir, dass ich halt das Glück habe.
Du bist auch sehr lustig, dankeschön.
Podcast zu machen und ganz viel dabei zu lachen.
Sollen wir unser Alter raten? Ich weiß überhaupt, ich bin sehr schlecht im Alter raten.
Okay, machen wir.
Ich hatte mal eine Klientin, die saß recht verzweifelt vor mir, weil sie vom AMS kanifelt wurde. Und saß da und sagte, Herr Zirkowitsch, wann kann ich denn endlich in Pension gehen? Und ich schaue sie an und sage, 20 Jahre werden es noch arbeiten gehen müssen. Und sie ist verfallen, Weil sie war schon 60 und ich habe sie einfach auf 40 geschätzt.
Aber das ist doch in dem Sinn ein wunderbares Kompliment.
Es war dann nicht schlimm, es hat sich aufgeklärt, aber ich bin wirklich, also was ich sagen will ist, ich bin sehr schlecht darin, Alter zu schätzen.
Ich auch, also wirklich ganz schlecht. Vor allem bei Menschen zwischen, sagen wir mal, 30 und 50, die sehen nämlich für mich zu einem gewissen Grad zu ähnlich aus.
Ja, oder weiße Männer schauen alle gleich aus.
Furchtbar.
Du bist jünger als ich. Du bist...
Dafür müsste ich halt wissen, wie alt du bist.
Naja. Du bist jünger als ich, aber du machst halt auch Sport. Also könntest du auch älter sein, noch besser ausschauen. heute hast du so eine kecke Frisur, auch so was Wildes, Jugendliches. Mhm. Ich sage, du bist... Ja, scheiß drauf, du bist 29.
Nein. Soll ich erst sagen, wie alt du bist oder dich aufklären?
Schätzt zuerst, wie alt ich bin.
Ich sage, wir sind genau gleich alt, du bist 33.
Ah, du bist 33. Ja. Nein, ich bin 34.
Ja,
aber wir sind sehr ähnlich.
Das war jetzt gar nicht so schlimm.
Aber jetzt lieb, wir haben uns beide jünger gemacht.
Knapp. Was wäre, siehst du, wäre wahrscheinlich extrem unhöflich, wenn du jetzt 31 gewesen wärst und ich sage 33. Wärst du dann beleidigt gewesen?
Ich wäre nicht beleidigt gewesen.
Eine Sache,
weil ich tatsächlich 34 bin. Also auch wenn du mich mit vermeintlich 33 älter gemacht hättest, hättest du mich jünger gemacht.
Wohl wahr.
Und mein narzisstischer Anteil macht es mir möglich, auch da
noch das Gute. Mich hat es total lang geärgert, weil ich wollte zum Beispiel mit Ende 20 nie für Anfang 20 gehalten werden. Das war immer furchtbar, wenn jemand gesagt hat, du bist ja 23. Oder dieses klassische Ding, wenn du mit 20 ein Bier kaufst und bei der Supermarktkasse wollen sie den Ausweis sehen. Mhm. Das fand ich immer ganz, ganz furchtbar. Das habe ich behalten, bis ich Ende 20 war, dass mir das immer verfolgt hat, wenn jemand mich für zu jung hält. War furchtbar. Jetzt ist es natürlich wunderbar.
Jetzt kommt Alter. Der Punkt, wo das Schöne ist, ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann nicht mehr Maxi genannt werden wollte. Mhm. Maxi war der Kindername, das wollte ich irgendwann nicht mehr. Mhm. Es gibt noch ein paar Menschen, die mich so nennen, finde mittlerweile auch, dass das einen gewissen Charme hat. So Menschen, die halt noch den Kindheits- und frühe Jugendnamen verwenden. Sonst, ich habe sehr lange, ich hatte lange Haare.
Hatte ich auch,
und habe die offen getragen. Weil wozu sonst hat man lange Haare? Und mir ist es häufiger an Supermarktkassen passiert, dass Menschen mir gesagt haben, gehen Sie vor, junge Frau, Sie haben ja nur das eine oder so, wenn ich mit ein, zwei Gegenstände hatte zu bezahlen. Das war natürlich auch sehr unangenehm.
Ich habe bis heute eine furchtbare Kindheitserinnerung, dass ich mal auf eine Rutsche hochklettere und ich habe lange blonde Locken, habe das Kind. Und eine Mutter hält ihre Tochter immer in der Hand auf dieser Leiter und sagt zu mir, lass das Mädchen mal vorbei. Mhm. Ich war vier oder fünf oder so. Bis heute. Aus völlig unnachvollziehbaren Gründen, als halbwegs aufgeklärter, mehr oder minder junger Mensch, ist mir das noch immer, bleibt mir das in Erinnerung.
Ja, es ist schon so.
Sagt wahrscheinlich auch viel über die eigenen Ängste und den eigenen Charakter aus, aber.
Natürlich. Natürlich, gleichzeitig sind wir einfach umgeben von einer Welt, die eine geschlechtliche Eindeutigkeit verlangt und erwartet und diese Zuordnung in allem reproduziert.
Absolut.
Also. Es gibt ja mittlerweile sogar Suppen für Buben und Suppen für Mädchen, habe ich gesehen.
Wirklich, wahr?
Mhm. Die für Mädchen hat so Buchstabennudeln in Prinzessinnenform und die für Buben hat Buchstabennudeln in Feuerwehrmannform oder so.
Sensationell.
Mhm. Bin mir auch nicht sicher, ob es das Wort Feuerwehrfrau überhaupt schon gibt.
Feuerwehrmannfrau.
Feuerwehrmannfrau, ja.
Baggerfahrerfrau.
Sehr geehrte Frau Landeshauptmann.
So ist es.
Habe ich erst kürzlich wieder gehört. Ich war bei einer Veranstaltung, wo übrigens Jule Orten auch war.
Ja, wir grüßen hier wie früher im Radio. Ich möchte noch Rosi grüßen und Cosi und Julia.
Und ja, oh ja, kann ich Grüße ausrichten?
Selbstverständlich, aber am Ende.
Gut, am Ende. Das muss ich mal merken.
Ja.
Jetzt haben wir den Faden verloren. Genau, nein, jetzt wurde die Frau Landeshauptfrau wurde begrüßt als sehr geehrte Frau Landeshauptmann.
Immer wieder ein Highlight.
Immer wieder ein Highlight, ja.
Wie
gut, jedes Auftreten von Johanna Mikl-Leitner ist ein Highlight, muss man dazu sagen.
Richtig. Wie kriege ich jetzt den Bogen dahin, dass ich dir noch einen Fragenkomplex abbringen wollte, nämlich dahingehend weg von der Satire hin zu deinem Beruf als Sozialarbeiter. Wir haben in dem Podcast oft und gerne politiknahe oder Wissenschaftler oder ähnliche Menschen zu Gast, über die wir beispielsweise Fragen der Sozialpolitik diskutieren können, dann aber meist auf einer Metaebene, aus einer wissenschaftlichen Sicht. Selten haben wir jemanden zu Gast, der hautnah erzählen kann. Und das ist auch die Frage, welche Auswirkungen oder ob es schon sichtbare Auswirkungen neuer Sozialpolitik dieser Regierung gibt, die du in deinem täglichen Leben sachpolitisch mitbekommst und schildern kannst. Wir diskutieren die ganze Zeit über die Mindestsicherung, wir diskutieren über jetzt unlängst das Arbeitsverbot oder das keine Lehre mehr für Asylwerber.
Mhm. Ja, diese Regierung hintertreibt einfach Integration in einer Tour.
Ja.
Aber das ist ja nichts Neues, das hat der Kurz ja auch schon vorher gemacht. Ja, natürlich bekommt man das mit, dass jetzt angefangen wird, die erhöhte Familienbeihilfe einzustellen, dass die Hürden größer werden, die Reformen der Mindestsicherung. Ja? Auch in Wien gab es eine Reform, die nicht unbedingt eine Kürzung war, aber irgendwie schon eine Kürzung, weil man halt den Kreis der Anspruchsberechtigten anders gefasst hat und die Bedarfsgemeinschaften anders gefasst hat. Und natürlich gibt es Menschen, die Angst haben, die sich Sorgen machen, ob Angehörige, die eine Behinderung haben, weiterhin Pflegegeld beziehen werden können, ob Menschen, die jetzt noch von Notstandshilfe leben, weiterhin die Notstandshilfe haben oder in die Mindestsicherung abrutschen. Also die Mindestsicherung ist ja die wie heißt sie denn? Die Meindl-Reisinger sagt immer, die Mindestsicherung muss ein Sprungbrett sein und kein Netz. Und die Mindestsicherung ist halt wirklich das allerletzte Sicherungssystem,
letzte,
das
es gibt. Der letzte Haken in der Wand, ja.
Und das wird kein Sprungbrett sein, da braucht es schon andere Sachen. Aber gut, das ist halt das sozialpolitische Verständnis der Neos, dass jemand, der 800, 900 Euro im Monat hat, weiß ich nicht, ein Startup gründet.
Sind die Neos für dich dann schon eine rechte Partei?
Ja. Ja, also links sehe ich die nicht. Weder wirtschaftspolitisch noch gesellschaftspolitisch geht sich schwer aus. Also ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag vor der letzten Wien-Wahl, war das, glaube ich. Da habe ich ja den Wahlkampf sehr intensiv verfolgt, auch mit der Bezirkwitsch-Sache, wo der Matthias Strolz letztlich am Tag vor der Wahl oder am Wahltag selber erklärt hat, dass Menschen, die illegal nach Europa einreisen, keinen Asylantrag mehr stellen können sollen. Mhm. Und einfach dann es nicht mehr dürfen. Praktisch dafür gesagt hat, dass es keine Asylanträge mehr gibt, weil es ist keine, also das machen sie ja auch, wenn sie glauben, es ist opportun. Und das werde ich ihnen nicht vergessen. Mhm. Ja. Bei allen gesellschaftspolitisch liberalen Positionen, die sie einnehmen. Man das ist halt der Liberalismus. Also
ja.
Lesen Sie alle, was Marcuse über den Liberalismus geschrieben hat. Lesen Sie das alle.
Du hast gerade was angesprochen, was diese Regierung praktiziert, de facto eine Form von Opferumkehr ist. Durch die jetzige Regierung oder auch Dinge, die Neos sagen, wird sozial Schwachen oder Ärmeren unterstellt, dass sie den Antrieb nicht haben, dass sie die Leistung nicht bringen können, dass sie der Schwache ist nicht mehr schwach, sondern er ist de facto faul. Mhm. Ist das was du in deinem Beruf mitbekommst, dass das Menschen trifft oder dass sie kommen solche Aussagen an, bei denen, über die dort in Wahrheit wirklich nicht sehr nett gesprochen wird?
Ja, die kommen an. Die Menschen bekommen mit, wie über sie gesprochen wird. Flüchtlinge bekommen mit, wie über sie gesprochen wird, dass sie zum Platzhalter für diverse Probleme gemacht werden.
Das ist nämlich so eine Diskussion, die irgendwie nie geführt wird. Wie kommt es bei denen an, über die wir da die ganze Zeit sprechen?
Es wird nur sehr, sehr selten mit Armutsbetroffenen direkt gesprochen. Genau. Es kommt nur ganz wenig vor. Es gibt Institutionen wie die Armutskonferenz, die man an der Stelle wirklich sehr löblich erwähnen muss. Eine großartige Einrichtung, da können Sie auch mal wen einladen. Mhm. Gibt es auch wunderbare, sehr eloquente, liebenswürdige Menschen, die auch Fachtagungen veranstalten, wo Menschen, die selber arm sind oder von Armut betroffen sind, damit sich auseinandersetzen müssen, mit geringen Mitteln auszukommen, zu Wort kommen und ihre Expertise einbringen. Weil wie es wirklich ist, in solchen Verhältnissen zu leben, ist halt nicht immer
für alle nachvollziehbar. Aber was kann man dieser Erzählung entgegenhalten, wenn ich dir sage,
dass diese Menschen nicht aus einfachen Verhältnissen kommen, sondern aus schwierigen Verhältnissen und dass es eine anerkennenswerte Leistung ist, das zu schaffen, immer noch zu leben, Möglichkeiten zu finden, in diesen Verhältnissen auszukommen, sie womöglich zu überwinden, Einsichten zu gewinnen, wie man diese Verhältnisse verändern muss. Es ist doch absurd, wenn also auf einer Enquete im Parlament mit Brötchen und Schaumwein darüber gesprochen wird.
Dass solche Menschen ihr Potenzial nicht ausnutzen.
Ja, oder wie das jetzt zu reformieren ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zugespitzt und findet natürlich nicht immer so statt, aber die Einbindung dieser Menschen wäre natürlich sinnvoll. Ja, das würde zum Beispiel auch bedeuten, dass Menschen mit Fluchterfahrung über Asylgesetzgebung mitbestimmen dürfen. Das bedeutet, dass Menschen, die, weiß ich nicht, die viel zitierte Billa-Kassierin aus Graz, die jeder Politiker und jede Politikerin in Österreich schon getroffen hat.
Was auch immer wieder so eine unglaubliche Geringschätzung. Ja, aber dieses, dass man davon ausgeht, dass die Bilderverkäuferin so dieses niedrigste Glied in der Wertschöpfung ist. Als Bilderverkäuferin kann ich doch nur nicht Wähler werden, wenn mich alle Parteien dauernd missbrauchen als Fußabtreter in der Wertschöpfungskette.
Mhm. Und es ist auch kein Zufall, dass diese Platzhalterfunktion von einer Frau besetzt ist.
Natürlich,
ja. Im politischen Diskurs. Ja, es ist abstoßend. Gleichzeitig ist man als Sozialarbeiter, oder die soziale Arbeit an sich erfüllt halt wichtige Funktionen für den Staat. Und was soziale Arbeit genau ist, ist sicher nicht abschließend definiert und wird sich auch so nicht so schnell abschließend definieren lassen. Es gibt verschiedene Zugänge. Man merkt schon, dass die Sozialarbeit sich parallel zu den Menschenrechtsgedanken entwickelt hat, vom Fürsorgewesen weg oder von bürgerlich oder christliche Wurzeln oder was auch immer. Es gibt sehr viele, ja, dass die Sozialarbeit die Schnittstellenfunktion einnimmt, das komplexe sozialstaatliche Gefüge auf Einzelpersonen, auf die Normen unterworfenen, auf die Bürgerinnen, auf die Anspruchsberechtigten zu übertragen, weil eben diese komplexen staatlichen Systeme im Einzelfall greifen müssen. Das ist umgekehrt auch da wieder Leute sind, die halt ein gewisses Sensorium haben, Sachen erkennen. Ja. Gleichzeitig wird die soziale Arbeit auch jede Form von staatlicher Repression legitimieren. Ja. Sozialarbeit repariert das, was das System kaputt macht, damit es wieder im System funktioniert und wirkt systemstabilisierend. Und in autoritären Regimen ist die soziale Arbeit auch selten im Widerstand gewesen, sondern hat durchaus bereitwillig mitgemacht, Kinder abzunehmen, Menschen zu denunzieren, Menschen vom Rand der Gesellschaft ins Gefängnis zu bringen.
Inwiefern ist Sozialarbeit in ihrem positiven Kontext jetzt auf freiwillige Helfer angewiesen? Und gibt es etwas, wo wir jetzt sagen können, Ausnahme, es hört sich jemand diesen Podcast an und sagt, da will ich mich einbringen, woran melde ich mich, wo fange ich an? Weil diese Links können wir ja dann in die Description setzen. Sehr gern.
Das Ehrenamt ist enorm wichtig. In Österreich wird unglaublich viel ehrenamtlich geleistet. Die Strukturen, die in Österreich durch freiwillige, unbezahlte Arbeit aufrechterhalten werden, sind beeindruckend. Und lassen noch ein bisschen hoffen, dass da sehr viel Resilienz in diesem System steckt, dass dem Umbau des Staates, den die Regierung anstrebt, entgegenstehen. Sehr viele Organisationen, von kleineren Vereinen bis zu den ganz großen, was weiß ich, Caritas, Diakonie, Volkshilfe, haben eigene Schienen und Betreuungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche, haben die Möglichkeit, Ehrenamtliche auch zu versichern, zum Beispiel eine Unfallversicherung für die Tätigkeit im Rahmen des Ehrenamts anzubieten. Mhm. Das Beste ist, man überlegt sich gerne, was man machen möchte. Also entweder man überlegt sich eine Tätigkeit oder man überlegt sich ein Feld, in dem man tätig sein möchte oder was man selber kann, das einzubringen.
Und das kann. Ich höre das einfach tatsächlich oft und habe mir die Frage natürlich auch schon gestellt. Man will helfen, aber man weiß nicht wie. Das ist auch beispielsweise auch in der Flüchtlingswelle, da war es einfacher, Anlaufstationen zu finden, wo man relativ schnell helfen kann oder mit Sach- und Geldspenden helfen kann. Aber diese Thematik höre ich immer wieder zu sagen. Ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht wie und wo und was ist vernünftig und wo tue ich es. Kommt das an, was ich machen will, was ich geben will?
Sowas kommt in der Regel sehr gut an. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Ich habe sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen. Wenn man jetzt bei den Flüchtlingen bleibt, also diese Patenschafts- und Buddy-Projekte für Menschen, die geflohen sind, sind ganz großartig. Also da wird den Jugendlichen unglaublich geholfen. Das hat auf so vielen Ebenen eine gute Wirkung. Ein sehr lieber Freund von mir ist Lehrer an einer Wiener Schule, unterrichtet dort unter anderem Sozialarbeit. Und der macht mit den Schülerinnen und Schülern, glaube ich, im ersten Unterrichtsjahr so eine Übung, wo sie nur am Weg zu Hause, von zu Hause zur Schule, sich anschauen sollen, wo es überall Sozialeinrichtungen gibt. Vielleicht kann man das einfach mal probieren, sich überlegen, am Weg von mir zur Arbeit oder von mir in mein Stammlokal, an wie vielen Sozialeinrichtungen komme ich vorbei. Das sind sicher nicht wenige. Also die werden sich finden, außer sie wohnen in einer Villa am Stadtrand und müssen nur ein paar Häuser weiter zum Sitz ihrer Stiftung. Aber wenn sie eine Stiftung haben, wird ihnen auch was einfallen, was sie tun können. Nein, aber vielleicht diesen Blick einmal. Was gibt es eigentlich in meiner unmittelbaren Umgebung? was es da für Anzeichen gibt, was es für Einrichtungen gibt, was gibt es für Hinweisschilder, was gibt es für Sticker, was gibt es für Graffitis. Ich glaube, dass so eine Übung ganz ergiebig ist, braucht nicht viel Aufwand und man kann sich, kriegt vielleicht ein bisschen Inspiration, fragt sich dann, ist ein Kindergarten zum Beispiel eine Sozialeinrichtung oder nicht? Ja. Ist der Kindergarten eine sehr effiziente Maßnahme der Umverteilung, die Chancengleichheit herstellt? Hm. Nimmt der Kindergarten eine gesellschaftliche Funktion? Es sind gute Gedanken, die da entstehen und die aufgeworfen werden.
Das ist ein super Hinweis. Ich will mich an der Stelle auch bedanken, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung. Es gerne. Ist sehr das schön war, hier. Wir sind nicht im ersten Bezirk.
Das war tatsächlich einer der interessantesten Podcasts, finde ich, weil sagst wir. Du einen? Nein, überhaupt nicht. Weil das jetzt so ein Spagat war zwischen eben genau das, ein bisschen mit zwei Rollen. Und man sitzt ein bisschen zwei Personen gegenüber, wenn man mit dir redet, was aber hochspannend ist. Deswegen danke. Und natürlich darfst du jetzt grüßen.
Ah ja, ich darf grüßen. Ich grüße meine Mama, weil die hat mich vorhin am Weg hierher angerufen wegen einer Sache.
Ich muss nur sagen, der Podcast erscheint erst in ein paar Tagen.
Ich grüße meine Mama auch in ein paar Tagen.
Gut, aber nicht das.
Ich grüße auch alle anderen Mamas, wenn wir schon dabei sind.
An der Stelle, danke auf jeden Fall.
Danke für die Einladung.